Das nächste Geschichte kommt auch aus dem Burgenland und handelt vom berühmten Vasensteffel. Nach einem strengen, schneereichen Winter hatte Tauwetter eingesetzt. Das Wasser stieg in den Tümpeln und Seen und der Vasen, die sumpfige Gegend, längs des jetzigen Einserkanals und der Kiemenraab begannen sichtbar zu werden. Der Kanal ist ein künstlich angelegter Wasserweg im Burgenland, der eigentlich für die Regulierung des Wasserstandes des Neusiedlersees dient. Die Raab, auf Ungarisch Raba, ist ein Fluss, der im Wechselgebiet in Niederösterreich entspringt und durch die Steiermark und Ungarn fließt. Zwei Fischer, Franz und Michael, holten an einem schönen Morgen im März 1749 ihre Zille. Das ist ein flachbodiges Holzboot, das typisch für den Donauraum ist. Dann legten sie die Fischernetze, ihre Gewehre und einen Ranzen mit Lebensmittel hinein und schoben mit langen Stangen das Fahrzeug hinaus in den Neusiedlersee. Sie legten ihre Netze aus und gingen dann in den Erlenwald jagen. Dann fuhren sie zwischen Erlen, Schilf, Dickicht und torfigen Vasenhügeln in dem schmutzig-gelben Wasser eine gute Weile und suchten sich nun eine fischreiche Stelle aus. Sie waren lustig, denn sie hofften, einen guten Fang zu tun. Franz begann von den Wassermännlein zu erzählen und behauptete, dass er schon einmal selbst so einen Wasserteufel gesehen habe. Michael, sein jüngerer Kamerad, glaubte aber nichts davon. Als sie dann zu ihren Netzen zurückkamen, erschraken sie nicht wenig, denn es schien ein riesiger Fisch ins Netz gegangen zu sein. Mit einiger Anstrengung zogen sie das Netz ans Ufer, als Franz plötzlich einen Schrei ausstieß und sich entsetzt von dem Fang abwandte. »Was gibt's?« fragte der andere. »Du machst ja ein Gesicht, als ob du einen Drachen oder den Teufel gesehen hättest.«
Schau, der Wasserteufel«, stotterte der Franz.
Erst jetzt drehte sich Michael um und besah sich den Fang. Eine menschenähnliche Gestalt lag im Netz, riss und zerrte an den Maschen, um sich loszumachen. Der Gefangene lag aber lautlos im Netz und er schaute sehr, sehr furchtsam aus. Nun erschrak auch Michael und griff nach seinem Gewehr. Franz packte ihn beim Arm und sagte leise, »Nicht schießen, nicht schießen, der Teufel ist unverwundbar.« Als die beiden sich nach einiger Zeit von ihrem Schrecken erholt und durch ein Gebet gestärkt hatten, getrauten sie sich erst, diese wunderliche Gestalt genauer anzusehen. Das Männchen hatte die Größe eines 10-jährigen Knaben. Sein Körper war mit Schlamm überzogen. Zwischen den Fingern hatte es Schwimmhäute. An seinen Fingern und Zehen waren lange, krallenartige Nägel sichtbar. Der breite, runde Kopf war mit zottigen Haaren bewachsen, die Stirn ist schmal, die Augen waren klein. Hinter den blauen Lippen sah man zwei Reihen starker, weißer Zähne. Dieses seltsame Geschöpf hatte einen starken und gut genährten Körper. Aber die rollenden Augen, die schuppige Haut und die Tatsache, dass es ganz offensichtlich nicht sprechen konnte und nur unverständliche grunzende Laute von sich gab, machte den beiden doch sehr große Angst. Die beiden Fische banden nun das Netz um den Wehrlosen noch fester und ruderten voll Freude über den seltsamen Fang heimwärts. Sie brachten ihre Beute in das Schloss Capuvar, eine Grenzfeste aus dem 11. bis 12. Jahrhundert, die erst im 18. Jahrhundert von der Familie Esterhazy, der ja auch der Großteil des Neusiedler Sees gehört, zum Schloss umgebaut wurde. Im Schloss wurden sie vom Fürsten reichlich belohnt. Von weit und breit kamen die Leute, um dieses Wunderwesen zu bestaunen. Die ersten Tage wollte das Wassermännlein überhaupt nichts essen. Später aß es nur Gras, Wurzeln, Schnecken und allerlei Wassertiere. Kleider duldete es keine auf sich. Es war scheu und furchtsam und lag stundenlang ruhig, blinzelt in einem Winkel seiner Kammer, wo man es eingesperrt hatte. Erst nach längerer Zeit konnte man das Männchen daran gewöhnen, Hose und Hemd zu tragen. Hut oder Schuhe hat es stets verschmäht. Es wurde endlich auch getauft und erhielt den Namen Stefan. Nach langer Zeit lernte Stefan einige Wörter sprechen und konnte zum Wassertragen und anderen kleinen Arbeiten verwendet werden. Er aß auch schon gekochte Speisen. Am glücklichsten war er, wenn er zum Schlossteich gehen durfte. Da sprang er samt den Kleidern hinein und fing Frösche, die er begierig verschlang. Über ein Jahr hatte Steffel nun im Schloss gelebt. Da fand die Hochzeit der Tochter des Verwalters statt und man vergaß, auf den kleinen Gast Acht zu geben. Die Hochzeitsgäste saßen bereits im Saal an der langen Tafel, aßen, tranken und waren vergnügt und fröhlich. Da drängte sich plötzlich Steffel voller Freude, grunzend, durch die Tür herein. Er trug einen Korb in der Hand und ging auf das Brautpaar zu. Auch er wollte der Braut, der Tochter des Verwalters, ein Geschenk bringen. Sie war immer gut zu ihm gewesen. Er war ihr auf Schritt und Tritt gefolgt und hatte sich immer gefreut, wenn sie gut zu ihm redete. Steffel verbeugte sich unlink vor der Braut. Dann leerte er den Inhalt seines Korbes auf den Tisch. Frösche, Eidechsen, Blindschleichen. Ein junges Entlein hatte er gefangen und der Braut gebracht. Das Getier lief und sprang über den Tisch in die Schüsseln und Teller. Die Gäste sprangen auf und schrien. Groß war der Tumult und die Bestürzung. Unterdessen lief Steffel in den Park hinaus, sprang in den Teich und schwamm durch den Wassergraben in die Tümpel und Seen der Vasen und verschwand im weiten Neusiedlersee. Und nie mehr war er gesehen.